Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, und ein gesegnetes Sabbat. Ja, ich freue mich, hier stehen zu dürfen. Und das ist für mich immer ein Privileg, wenn ich das Wort Gottes halten soll. Und es steht in Psalm 122, Verse 1. Geschrieben, wie sehr habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn. Ich glaube, liebe Gemeinde, geht es uns genauso. Wir freuen uns, heute im Haus des Herrn zu sein und möge er uns reichlich segnen. Der Titel meiner Predigt für heute lautet: Gott ist da. Dass Gott da ist, wissen wir schon alle. Aber manchmal frage ich mich, ob er immer da ist. Das ist eine andere Frage. Weil ich habe das Gefühl manchmal, dass wir ihn suchen müssen. Aber wozu, warum suche ich jemanden, der eigentlich da ist? Und die Frage, die wir uns öfter stellen, öfter als gedacht, ist eine kurze Frage. Gott, wo bist du? Es klingt, dass wir sind auf der Suche nach Gott. Gott, wo bist du? Und die Frage, stellen wir uns diese Frage, wenn wir zum Beispiel durch schwere Zeiten gehen. Oder wenn wir auf Gott sauer sind. Ich glaube auch, dass wir als Mensch haben auch das Recht, auf Gott sauer zu sein. Wenn wir besonders das Gefühl haben, dass er nicht da ist. Wenn wir besonders das Gefühl haben, dass er uns im Stich gelassen hat. Dass er nicht da ist in dem Moment, wo ich ihn gebraucht hätte. Dann sind wir wütend, sauer und auch von ihm enttäuscht. Als ich diese Predigt vorbereitete, bin ich auf einige schreckliche Zahlen gestoßen. Das ist eigentlich die Zahlen von Menschen, die angesichts der aktuellen Krisen, der Corona-Krise, unter Depression oder psychischer Belastung leiden. Die Beratungsstelle schaffen nicht mehr, die Anrufe nachzugehen. Und die Experten gehen davon aus, dass die Zahlen noch höher sind. Wenn Sie noch dazu zählen, die Menschen, die sich bis jetzt nicht trauen, weder eine Beratungsstelle anzurufen, noch mit jemandem darüber zu reden, über die Ängste. Angst gehört auch zum Leben. Sie ist etwas, was wir eigentlich in unserem Alltag kennen. Aber die Ängste, die mit Corona verbunden sind oder die mit der Krise verbunden sind, das ist schon was anderes. Sie sind viel dramatischer. Angst, nicht zu wissen, was aus morgen wird. Angst, morgen aufzustehen und plötzlich arbeitslos zu werden. Angst, Kontakt zu den eigenen Eltern oder Großeltern aufzunehmen, weil sie dadurch gefährdet sein könnten. Angst sogar zu sterben. Diese Ängste sind keine Alltagängste, sondern es handelt sich hier vielmehr um eine existenzielle Angst oder sogar Todesangst. Und so müssen wir jeden Tag mit der Angst leben, dass wir unser eigenes Leben manchmal nicht mehr meistern können. Und je intensiver, dass wir uns damit befassen, umso schneller geraten wir in eine Krisensituation. Und plötzlich scheint die Welt nicht mehr für uns zu funktionieren. Plötzlich fangen wir alles zu hinterfragen. Die Bedeutung des Lebens, der Sinn des Lebens. Mag es wirklich Sinn, weiter so zu leben? Wir verlieren plötzlich das Gleichgewicht von unserer Seele. Und wir spüren auch diese Schmerzen. Plötzlich sind wir nicht mehr in der Lage, unsere Lebensumstände zu bewältigen. Man verfällt in Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, man hat Angst, man kriegt Panik. Und wie in jeder Krise, die man durchmacht, es ist auch sehr wichtig, Hilfe zu suchen. Es ist auch sehr wichtig und hilfreich, Unterstützung zu holen. Unterstützung in der Familie, Unterstützung bei Beratungsstellen, Unterstützung auch in der Gemeinde. Aber öfter als Mensch reagieren wir doch anders. Anstatt Unterstützung zu holen, versuchen wir selber Strategien zu entwickeln, um aus der Krise rauszukommen. Die Gemeinde ist auch ein Teil der Gesellschaft. Wir sind auch von solchen Problemen betroffen. Es ist auch wahr, dass es eigentlich wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wir als Christ, als Gemeinde, als Gläubige, dass wir viel mehr belastbar sind. Dazu haben wir eine Menge von Studien, die eigentlich zeigen, wie besser die Gemeinde, die Geschwister oder die Gläubigen sind mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen gut umgehen können. Und welche Rolle auch unsere Glaube dabei spielt. Aber nichtsdestotrotz erleben wir auch in der Gemeinde Menschen, die unter Depression leiden. Auf Facebook-Seite von Adventist Today, also für die, die vielleicht auf Facebook unterwegs sind, ich glaube, das ist eine gute Seite. Sie berichten immer über die Adventgemeinde. Da gab es eine interessante Artikel und es geht eigentlich darum, die Geschwister in der Gemeinde während der Corona-Krise zu beobachten oder unter der Lupe zu nehmen und zu sehen, wie sie sich in der Corona-Krise verhalten. Und zwei Bemerkungen aus dem Artikel haben mein Interesse geweckt. Zwei Reaktionen, die unterschiedlich sind, die weit weg voneinander liegen. Ich konnte sogar sagen, das sind die zwei Extreme. Es gibt eine erste Gruppe von Menschen in der Gemeinde, die durch schwere Zeiten in der Corona-Krise gegangen sind. Sie haben vielleicht ihren Job verloren oder Familienangehörige verloren. Sie fühlen sich wie jeder, die in eine Krise durchmacht, im Tisch von Gott gelassen. Und sie sehen keine Möglichkeit, aus dieser Krise rauszukommen. Und die erste Reaktion, was ist eigentlich vielleicht für manche normal sind, die kommen nicht mehr in der Gemeinde. Sie wollen plötzlich nicht mehr mit Gott zu tun haben, weil für sie das Ganze keinen Sinn mehr macht. Zu dieser Gruppe auch gehören Geschwister, die nicht so viel Leid erleben haben, aber die trotzdem in eine Lebenskrise geraten sind. Die auch sehen nicht, warum sollen sie in einem Gott glauben, die ihnen nicht helfen können in einer Zeit, wo sie ihm gebraucht hätten. Die auch verlassen die Gemeinde. Und letzte Woche habe ich mit meinem Vater telefoniert und der erzählt mir, dass aus seiner Sicht, wenn es eine Institution gibt, die unter Corona-Krise gelitten hat, ist das die Gemeinde. Und meinte, dass viele Geschwister nicht mehr nach dem Lockdown zurückgekommen sind. Und nicht, weil sie von der Krise betroffen sind, oder nicht, weil sie Leute oder Angehörige verloren haben, sondern weil die Gemeinschaft eine große Rolle in ihrem Glauben gespielt hat. Und fehlt dieser Gemeinschaft, bleibt von dem Glauben nicht mehr so viel übrig. In der zweiten Gruppe finden wir auch Geschwister, die auch unter der Krise gelitten haben, die auch Verlust erleben haben, die auch in eine Krise geraten sind. Aber im Gegensatz zu der ersten Gruppe, sie sind nicht weggegangen. Sie sind in der Gemeinde geblieben. Aber sie versuchen auf ihre Art und Weise, die Krise selbst zu überwinden, indem sie suchen einen spirituellen Wachstum. Auf einmal, alles, was bis jetzt für sie ein Thema war, schön war, erstrebenswert war, sind nicht mehr wichtig. Karriere, tolles Auto, Reisen, Kultur, all dies haben für sie keinen Sinn mehr. Und alles, was sie suchen, ist dieses spirituelle Wachstum. Für solche Menschen, sie sehen in der Krise, in der sie sich befinden, eine Art von Weckruf, von Erfüllung der Prophezeiung. Die Krise ist für diese Gruppe ein Zeichen der Endzeit. Sie sehen schon das Kommen von Jesus, das Weiterkommen von Jesus. Und zwar sogar morgen. Und sie sind nur darauf fokussiert. Und alles, was drumherum passiert, interessieren sie nicht mehr. Das ist ihre Art, die Lebenskrise zu überwältigen. Ich habe mit einer alte Bekannte in Friedensau vor einem Monat und telefoniert. Und dann hat sie mich nach meiner Familie gefragt. Und dann fange ich zu erzählen, wie es meine Tochter, meine Kinder geht, wie es meine Frau geht. Und dann sagte sie zu mir, und was ist mit dir, wie es dir geht eigentlich? Ich habe sie erzählt, dass ich, ja, mir geht's gut, ich mag Nebenarbeit, ein Masterstudium und ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil ich mich dasselbe ausgesucht habe. Und dann sagte sie, oh ja, aber es hört sich viel an. Ich habe gesagt, ja. Und dann sagte sie zu mir, aber weißt du, das ist nicht mehr wichtig. Dann sage ich, okay, aber warum nicht mehr wichtig? Und dann fangen sie an zu erzählen mit Versen und Zahlen und manchmal auch mit Verschwörungstheorien, dass wir wirklich in der Endzeit sind. Und das zweite Kommen von Jesus nicht lange auf sich warten lässt. Er kommt bald, Zeit für dich zu konzentrieren auf was wirklich zählt. Dies hat mich auch zu Nachdenken gebracht und danach, nach dem Gespräch, habe ich auch kurz gebetet. Aber nachhinein frage ich mich, ob diese beiden Handlungen nicht eine Art von unterkriegen lassen ist durch eine Krise oder durch Ängste, was man hat. Was die Ängste in uns auslösen können, sind nicht zu unterschätzen. Natürlich, als Christ muss man sich fokussieren auf was wirklich zählt. Unsere Seele. Und ich glaube auch, das Wichtige für uns ist auch das zweite Kommen von Jesus. Das ist gar keine Frage. Natürlich muss man immer wieder seine Beziehung zum Gott zu hinterfragen, um zu sehen, wo man steht. Natürlich ist es sehr wichtig, dass man spirituell Wachstum erlebt. Die Frage, die ich mich gestellt habe nach dem Gespräch, nach diesem Telefonat, ist für mich, was ist der Auslöser dafür, dass ich plötzlich viel Interesse habe in einem spirituellen Wachstum? Was ist der Auslöser dafür, dass ich solche Entscheidungen treffe, dass ich sogar nicht mehr arbeiten gehe oder meine Kinder nicht mehr zur Schule schicke, weil morgen ist das Weiterkommen von Jesus. Und in welchem Zustand auch war meine Seele in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Hat das wirklich zu tun mit einem natürlichen Bedürfnis, was ich habe, was jeder von uns hat, spirituell Wachstum zu erleben? Oder ist das die Resultante einer Krise, die ich gerade durchmache? Die Krisensituation, in der wir uns heute befinden, geht nicht an uns vorbei. Sie beschäftigt doch jeder und bereitet uns viele Sorgen. Wir haben Angst. Angst vor der Unwissenheit. Angst vor der Ausweglosigkeit. Todesangst. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist da. Der möchte mit uns durch die Krise gehen. Auch wenn wir ihn in der Krise auf den ersten Blick nicht erkennen. Er spricht in der Krise zu uns und sucht die Gemeinschaft mit uns durch Situationen, durch andere Menschen oder durch sein Wort. Wir müssen von der Krise oder von Ängsten nicht unterkriegen lassen. Und für mich der erste Schritt ist, bewusst zu erkennen, dass man sich in einer Krise befindet. Bewusst zu erkennen, dass wir auch Angst davor haben. Und als Christ darf man auch Angst haben. Das ist klar. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht. Aber das heißt nicht, dass wir keine Angst haben dürfen, sondern dass wir uns von der Angst in jeder Form nicht unterkriegen lassen sollen, indem wir unerschrocken sind. Unerschrocken bedeutet, ich nehme meine Angst wahr, ich schaue sie an, ganz nüchtern, und dann hole ich Gott mit ins Spiel. Dadurch weiß ich, ich muss nicht alles selbst hinkriegen oder lösen. Da ist jemand, der mitgeht und der mir hilft. Er sorgt dafür, dass meine Ängste mich nicht lähmen und überwältigen. Wir haben auch zum Glück in der Bibel unzählige Beispiele, wo wir eigentlich zurückschauen können. Und das kann uns auch helfen. Jesus hat auch eine Krise durchgemacht. Auch ein Jesus hatte Angst. Wir erinnern uns doch an sein Gebet vor seiner Kreuzigung. Er hatte furchtbare Angst und sagte zu seinem Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat es nicht dabei belassen. Er hat auf Gott vertraut und sein Schicksal in Gottes Hände gelegt. Er hat sich trotz seiner Angst der Situation gestellt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus mit uns durch die Krise gehen möchte. Er spricht zu uns mitten in der Krise auf unterschiedliche Weise. Die Gemeinschaft, was wir hier haben, ist auch ein Kanal, welche Gott nutzt, mit uns zu reden, durch die Krise zu begleiten. Die Krise führen uns manchmal zu unserer Grenze. Sie verursachen Schmerzen in unserer Seele und wir wissen manchmal nicht, was wir machen können. Die Psychologen und Psychotherapeuten erinnern uns immer wieder daran, wie wichtig ist es, wie hilfreich ist es, mit jemandem über unsere Ängste zu reden, wenn wir Sorge haben. Das kann viel bewegen. Und als Gemeinde, wir sind auch dafür da, wir sind füreinander da. Wir sind da, um die anderen Geschwister zu hören und seine Sorge zu teilen. Und wenn jemand eine Krise durchmacht und eine Geschwister findet, der seine Krise oder der seine Sorge teilt, ich glaube schon, dass das eine große Hilfe für ihn sein könnte. Ich erinnere mich noch an die Predigt von Pastor Petko, der gesagt hat, die Gemeinde soll ein Ort des Heilens sein. Er muss ein Ort sein, sobald wir reinmarschieren, dann sind wir geheilt. Sobald wir drin sind, findet unsere Seele die Ruhe. existenzielle Ängste wie die von dem Tod fordert uns heraus zu fragen, ob wir wirklich an Gott glauben. Ist unser Vertrauen wirklich so stark? Ängste werfen uns zurück auf das, was unser Leben eigentlich ausmacht. Sie zeigen uns, was wirklich wichtig ist und worauf wir mehr Wert legen sollten. Vielleicht Zeit für Liebe, Zeit für Menschen, Zeit für Gott, Zeit für uns. Wir sind manchmal hilflos, wenn wir Angst haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir sehen nicht, wie alles besser werden soll. Aber auch da kann der Glaube helfen. Wenn wir daran glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass Gott immer da ist, dann sollten wir auch daran glauben, dass es auch in solchen Situationen einen Weg gibt, wenn es auch vielleicht ein ganz anderer Weg ist als der, den ich mir wünsche. Auch wenn ich gehe in finsteren Tal, ich fürchte keine Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Amen. Lass uns beten. Dass du über alles stehst, das wissen wir, Gott. Wir wollen dich vertrauen. Wir machen jetzt Dinge eigentlich, die wir nicht machen dürfen, weil wir nur versuchen wollen, aus unserer eigenen Kraft, aus unserer Krise herauszukommen. Und dabei denken wir auch, dass du nicht da bist. Aber du bist da. Manchmal du willst uns durch unsere Krise was zeigen, was sagen. Aber wir erkennen das nicht. Deshalb, ich bitte dich, O Herr, dass du uns deine Weisheit schickst, dass du uns begleitest, dass du immer bei uns bleibst. Nicht nur für heute, aber bis zu deinem zweiten Kommen. Im Namen Jesus, ich bitte dich. Amen.